Eine falsche Songzeile, ein falsches Profilbild im Netz, die falschen Beiträge repostet. Das reicht, um in Putins Russland als Terrorist zu gelten. Auch als 14-Jähriger. Putin oder den Krieg gegen die Ukraine zu kritisieren, ist in Russland brandgefährlich. Davon berichtet uns SWR-Journalistin Olga Galica. Sie erzählt uns die Geschichte von Arseni Tubin, dem jüngsten politischen Gefangenen Russlands. Wie leicht Menschen in den Fokus der Behörden geraten und wie schwierig die Haftbedingungen in den Gefängnissen sind. Hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Dienstag, der 16. Dezember. Hallo Olga, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist 6 Uhr morgens, es sind noch Schulferien, also eigentlich super entspannte Lage. Schulferien in Russland gehen immer bis zum 1. September, das ist immer der erste Schultag und wir sind Ende August, also ein super entspannter Morgen eigentlich.
29. August 2023.
Arseni, das Kind, schläft noch und plötzlich klingelt es an der Tür. Wir erfahren es aus der Perspektive von Arsenis Mutter Irina. Vor der Tür stehen 6 Männer. Diese 6 Männer sind vom FSB. Das ist der russische Sicherheits- und Geheimdienst. Und sie haben ein paar Fragen. Denn ihnen ist Arsenis Aktivität online aufgefallen. Sagen sie zumindest, dass das so ist, dass sie deswegen da sind. Und sie hätten jetzt ein paar Fragen. Arseni ist 14 Jahre alt in dem Moment. Und er liest wahnsinnig gerne, interessiert sich für Physik. Er hat viele Hobbys, ist wirklich... Also ein besonderer Junge, auch hochbegabt und wirklich so der ganze Stolz seiner Mutter, die ihn alleine großzieht.
Da ist dieser 14-jährige Schüler. Plötzlich klingelt der russische Geheimdienst. Was will der von ihm?
Der hat ein paar Fragen. Seine Mutter, Irina, ist erschrocken und auch Arseni. Arseni wird dann geholt. Er ist noch im Schlafanzug. Dann sitzt er da auf dem Bett und so beschreibt es Irina, legt seine Hände auf die Knie und so. Und die Kollegen vom Sicherheitsdienst, die gucken sich sein Zimmer an und fangen ihm an, Fragen zu stellen. Zum Beispiel finden sie einen Schlüsselanhänger, da steht, ich liebe Alexei. Und dann fragen sie, ob er Nawalny meint und dann sagt er ja. Und das ist ja auch nicht verboten, ihn zu unterstützen. Sie fragen, warum hast du denn diese Sachen auf deinen Socials gepostet? Bist du wirklich gegen Putin? Was war das Ziel dahinter? Und er sagt, er möchte, dass es einen demokratischen Staat gibt und er findet das, was gerade in Russland passiert, ist falsch und er sieht es als seine Pflicht als Bürger, aktiv zu werden und das nicht einfach so stehen zu lassen.
Also Arseni kritisiert online auf seinen Social-Kanälen unter anderem Russlands Präsident Wladimir Putin. Was genau postet er?
Es gibt ein Video von ihm, da sagt er später zu seiner Mama auch, das ist der Beginn meiner politischen Karriere.
Ja, всем привет.
Und da filmt er sich selbst und sagt, Freunde, hallo zusammen und erzählt es ja eben, dass er sich zu einer Einzeldemonstration versammelt hat und zeigt seine Schilder. Und das eine Schild ist zur Unterstützung von Alexei Nawalny und das andere ist zur Unterstützung von politischen Gefangenen. Dann gründet er eben einen Telegram-Channel, also wo ihm Leute einfach folgen können. Da repostet er auch viel von anderen Kanälen einfach. Also ich sag mal, unabhängige Nachrichten, Magazine, da repostet er mal etwas. Und manchmal, wenn etwas passiert, dann kommentiert er das. Aber er macht auch sowas, dass er zum Beispiel auf dieser russischen Facebook-Seite, dass er da ein Bild von Putin postet, das durchgestrichen ist.
Mhm.
So. Also quasi, es reicht von unterschiedlichen Aktionen und eben es gibt auch die Aktion, dass er in Briefkästen in seiner kleinen Heimatstadt eben so Flyer verteilt und geht da tatsächlich überhaupt nicht auf den Krieg ein, sondern nur schaut mal, ich glaube, es gibt Korruption im Land, irgendwas stimmt nicht und brauchen wir wirklich diesen Präsidenten, tut er uns allen gut. Und dabei lässt er sich von einem Freund filmen und das postet er auch.
Nur um das jetzt hier in Deutschland auch zu verstehen, ist das illegal? Also gibt es ein Gesetz dagegen oder ist das eigentlich eine legale Nummer, die er da macht?
Er hat nichts über den Krieg in der Ukraine irgendwo abgedruckt. Das war auch damals schon verboten und ist jetzt verboten. Er hat sich im Rahmen des Gesetzes bewegt. Es war nicht verboten, alleine zu demonstrieren oder Aussagen gegen Putin zu treffen.
Wenn das aber alles gar nicht illegal war, was Arseni gemacht hat, was wollen dann die Männer vom Geheimdienst bei ihm und seiner Mutter zu Hause? Was erreichen die an dem Morgen im August 2023?
Ja, erstmal nichts. Also die sind dann erstmal gegangen, haben sich bedankt und Arseni meinte noch zu seiner Mutter, Mama, also ich habe nichts falsch gemacht, ich habe komplett im Rahmen des Gesetzes gehandelt und ich denke, also das ist ein Missverständnis. So. Und das denken ja ganz viele Leute in Russland. Das ist ein Missverständnis, weil ich habe doch mich an alles, an alle Regeln gehalten, die ihr doch aufgestellt habt. Und dann zieht die Zeit erstmal dahin. Aber am 5. September, also 5 Tage, nachdem die Schule wieder begonnen hat, will Arseni gerade zur Schule gehen und wird von den Kollegen vom FSB vor der Haustür angetroffen. Und die sagen, du musst jetzt nochmal mitkommen. So. Und dann gehen sie erstmal zurück in die Wohnung. Und da findet dann eine Hausdurchsuchung statt, bei der sein Handy und sein Laptop beschlagnahmt werden. Und auch Arseni selbst wird in Untersuchungshaft gesteckt.
Was haben die Ermittler da gefunden?
Da hat man dann Arsenis Telegram-Tätigkeiten gesehen, dass er auch Sachen repostet hat und so weiter und so fort. Und dass er auch viel oppositionelle Medien konsumiert hat. Und unter anderem hat man gesehen, dass er den Kanal von der Legion Freiheit Russlands besucht hat.
Okay, was ist das?
Das ist eine Organisation, die in der Ukraine ansässig ist, aber aus russischen Menschen gegen den Krieg besteht und die wiederum planen Sabotageakte gegen Russland oder auch haben wie so eine eigene Legion, wortwörtlich, und gelten als eine Terrororganisation in Russland. Und dann ist der Vorwurf, all das, was Arseni gemacht hat, auf seinen Socials posten, die Flugblätter verteilen, das hat er alles eben im Namen und im Auftrag von der Legion Freiheit Russlands gemacht. Er wurde auch in dieses Extremistenregister eingetragen als Terrorist, noch bevor er eben überhaupt verurteilt wurde. Irgendwie hat man schon gemerkt, irgendwie irgendwas ändert sich.
Bevor du uns erzählst, wie es für Arseni weitergeht, einmal ganz kurz. Wie habt ihr das alles erfahren? Du konntest ja selber nicht mit Irina sprechen. Für deutsche Journalisten ist das im Moment quasi unmöglich, solche Recherchen zu machen. Das hat eine russische Kollegin übernommen, die Filmemacherin Ekaterina Mamontova. Wer genau ist sie?
Ekaterina ist 33 Jahre alt, eine Filmemacherin, die aus Russland heraus gefilmt hat und die Betroffenen eine ganze Zeit lang begleitet hat. Sie hat beschrieben, es ist so ein bisschen so, als leben sie jetzt seit 2022 spätestens, aber eigentlich schon davor in so einem Zustand, wo über ihnen ein großes Alienschiff fliegt und es schießt so eine Art Todesstrahlen.
Вторжение и лучи смерти, они вот так вот выдёргивают людей рандомных совершенно.
Es fühlt sich aber total random an. Also irgendwie, du kannst irgendwie dich ultra auffällig verhalten und es passiert trotzdem nichts. Aber dahinter in der Ecke stand jemand und die Person ist jetzt plötzlich weg. So, und immer mehr Leute werden rausgehoben, auch aus deinem persönlichen Umfeld, werden von diesem Strahl getroffen. Aber du bist noch nicht getroffen worden und das geht jetzt schon ein paar Jahre so, dass du da bist. Und du musst ja irgendwie weiterleben. Du führst Beziehungen, du gehst zur Arbeit, du erziehst Kinder, du machst irgendwie Sachen, aber anytime könnte dich dieser Strahl treffen. Und du musst irgendwie mit dieser Gewissheit leben. Es ist tatsächlich so, dass die Medienfreiheit, die Pressefreiheit in Russland schon ja, seit über 20 Jahren immer weiter eingeschränkt wird. Da gab es unterschiedliche Fälle von gewaltsamer Übernahme von Fernsehsendern, aber auch also Journalistinnen, die also erschossen wurden, wo die Morde nicht aufgeklärt wurden.
In Russland ist die regierungskritische Reporterin Politkovskaya erschossen worden. Eine Nachbarin fand den Leichnam im Flur ihres Wohnhauses.
Und gleichzeitig wurden in den letzten Jahren, nach dem Krieg in der Ukraine, wurden verstärkt Gesetze erlassen, die die Medienfreiheit einschränken. Das heißt, viele der unabhängigen Medien, also auch sehr populäre Medien, mussten den Betrieb in Russland einstellen und mussten ihre Redaktion mehr oder weniger nach Europa umziehen.
Die russische Führung hat auch Bürger im eigenen Land zu Feinden erklärt. Genauer zu ausländischen Agenten. Das sind beispielsweise unabhängige Journalisten, von denen es in Russland nur noch einzelne gibt.
Man kann eingesperrt werden wegen vermeintlicher Desinformation, also eine Anzeige, die eben auch zu einem Gerichtsverfahren führt und dann wahrscheinlich zur Haft. Du kannst eine Geldstrafe bekommen, das wäre wahrscheinlich so das Leichteste. Du kannst auch tatsächlich einfach persönlich eingeschüchtert werden. Oft finden Journalistinnen rote Zs auf ihren Haustüren. Und das ist die eine Seite und gleichzeitig ist es natürlich immer noch so, dass in dem Land selbst sich wahnsinnig viele mutige Journalistinnen befinden, die versuchen, diese Dinge, die da passieren, zu fixieren. Also ne, einerseits für uns, auch für den Westen, natürlich auch für Menschen in Russland, damit sie aufgeklärt werden, was hier eigentlich gerade passiert. Und das ist gewissermaßen wahnsinnig gefährlich, weil du weißt nicht genau, was das System ist. Fällst du auf dadurch, dass du öfter mal wo warst? Es gibt ja auch Gesichtserkennungssoftwares. Und trotzdem wählen diese Menschen jeden Tag den Weg zu sagen, okay, ich gehe zur Verhandlung, ich spreche mit Menschen, denen Unrecht getan wurde. Und genau.
Und sowas ist dann aber immer noch möglich, tatsächlich zu Verhandlungen zu gehen und ins Gericht zu gehen.
Also, das ist jetzt nicht so, dass es bei jeder Verhandlung so ist, aber es gibt öffentliche Verhandlungen und da kannst du dich aber auch fragen, woran liegt es, dass die öffentlich ist? Ist das jetzt, weil man sich nur ans Gesetz hält und sagt, okay, das ist eine öffentliche Verhandlung oder geht es hier auch schon um Sendungsbewusstsein? Und natürlich auch zum Beispiel, um in den Westen hin und natürlich auch an die eigene Bevölkerung zu signalisieren, guckt, wir haben das doch alles, läuft ja alles nach Regeln.
Verstehe. Russland lässt JournalistInnen also bei öffentlichen Prozessen zu, zumindest teilweise. Also auch Ekaterina kann da mit der Kamera hin. Sie weiß aber nicht, ob und wann die russische Justiz sie in den Fokus nimmt. Wie ist sie mit dem Risiko umgegangen?
Anfänglich hat Ekaterina an dem Film gearbeitet, ohne zu wissen, wie es dann weitergeht. Sie wusste, dass es gefährlich ist. Und dann aber stand irgendwann die Veröffentlichung im Raum und damit natürlich auch die Credits. Also wird sie da namentlich genannt oder bleibt sie anonym? Und dadurch, dass eben in ihrem Umfeld sie schon gemerkt hat, es wird immer unsicherer, hatte sie das Gefühl, das ist jetzt vielleicht die Gelegenheit, um selbstbestimmt zu gehen. Also sie sagt, sie wartet nicht, bis der Major an ihre Tür klingelt und dann plötzlich ganz schnell geht und sie vielleicht fliehen muss oder gar nicht mehr fliehen kann, entscheidet sie jetzt selbstbestimmt eben mit diesem Film zu gehen. Und bevor er veröffentlicht wurde, ist sie nach Frankreich ausgereist und lebt jetzt in Paris.
Genau das, also dass der Geheimdienst plötzlich vor der Tür steht, ist ja Arseni passiert. Der ist aber ja kein oppositioneller Kritiker oder ein Journalist, sondern war zu dem Zeitpunkt einfach nur ein 14-jähriger Schüler. Warum geht Russland auch gegen Teenager mit solchen Mitteln vor?
Russland ist in einen Krieg verstrickt, von dem nicht klar ist, wann er enden wird. Und es ist sehr, sehr teuer, Menschen in diesen Krieg zu schicken. Also die meisten Menschen schließen einen Vertrag ab über bekommen 5 Millionen Rubel. Das sind etwa 55.000 Euro. Das erscheint, glaube ich, für viele lukrativ, völlig unabhängig davon, ob sie den Krieg überhaupt richtig finden oder nicht. Mhm. Und gleichzeitig ist das halt sehr, sehr teuer. Und es gibt Sanktionen. Die Wirtschaft Russlands hält sich immer noch irgendwie am Laufen, aber es ist auch klar, das wird nicht immer so gehen. Das beschreibt auch Ekaterina sehr schön in dem Interview. Sie brauchen jetzt eine Generation von jungen Menschen, die das kostenlos machen werden, weil sie einfach dran glauben. Und das ist natürlich ganz schwierig, wenn es aber in Schulklassen, in Freundeskreisen Kinder gibt, die eher so unabhängiges Denken fördern und sagen, aber kann das denn überhaupt sein? Und warum ist es denn richtig? Und ich sehe das aber nicht so, und das, die sind wie Störfaktoren. Die sollen natürlich möglichst schnell beseitigt werden.
Красная тряпка. Они просто бросаются на этого ребенка и немедленно совершают невероятно жестокие вещи.
Da kann ich mir auch direkt vorstellen, dass es dann sowas, also sehr viel Propaganda in der Schule gibt. Wie sieht das auf in diesem System? Wie wachsen da Jugendliche mit diesen Botschaften der Regierung auf?
Ja, tatsächlich gibt es schon seit 2023 ein neues Schulfach in Russland. Das heißt Lektion über das Wichtige. Und die sind verpflichtend. Und da geht es letztlich, das ist so Patriotismuskunde, könnte man sagen. Also da wird beigebracht, also eine verklärende Geschichte Russlands, wo Russland immer recht hatte, alle Kriege sich erklären lassen und so ein bisschen Russland als der Weltpolizist und genau, alles so gut, wie die Welt heute ist, liegt eigentlich daran, dass Russland das alles gemacht hat. Und im Rahmen von diesen Unterrichtseinheiten kommen oft auch Soldaten von der Front, auch mit ihren Waffen, die sie auch mal zeigen und erklären, wie sie die, Zitat, die Ukraine vermeintlich denazifizieren.
Verstehe. Wenn wir jetzt nochmal auf Arseni blicken, der ist 14. Gibt es noch mehr Kinder wie ihn, die da ins Visier geraten?
Ja, tatsächlich. Es gibt eine laufende Liste von Kindern von minderjährigen Politgefangenen in Russland. Im Moment wird die Zahl auf etwa 130 geschätzt. Das ist eine krasse Zahl. Das sind Kinder, die sind teilweise schon verurteilt worden, die meisten von ihnen als Terroristinnen. Das ist ein sehr hartes Urteil und du kannst auch nicht auf Bewährung rauskommen. Du sitzt die Strafe ab und du wirst auch quasi so ein Register aufgenommen als Terrorist. Was also für einen Minderjährigen also ein Wahnsinn ist.
Kommen wir nochmal zu Arseni selbst. Der Inlandsgeheimdienst hat sein Handy ja beschlagnahmt.
Arseni wurde dann eben nach der ersten Untersuchungshaft nach Hause entlassen, in den Hausarrest, was Irina als ein total gutes Zeichen gewertet hat, weil das auch sehr ungewöhnlich ist. Dadurch, dass die Verhandlung auch sehr kurz ist, es sind nur 3 Tage. Mhm. Denkt sie, na klar, jetzt wird er freigesprochen, weil es gibt ja eigentlich keine Beweise für nichts. Und deswegen sind sie auch zum Gerichtsverfahren mit absolut positivem Gefühl gefahren, dass das alles ein Ende nehmen wird. Er wird dann eben tatsächlich für schuldig gesprochen.
Zu welcher Strafe?
Er sind 5 Jahre in einer korrigierenden Strafkolonie. Das ist eine Strafkolonie für schwierige Jugendliche, die da quasi umerzogen werden sollen. Als das Urteil verkündet wurde, hat Arseni gar nicht mehr hochgeschaut, hat nur nach unten geguckt und geweint und wurde auch vom Richter gefragt, ob er das Urteil verstanden hätte und hat dann nichts gesagt, sondern nur so kurz hochgeguckt und kurz genickt. Und Irina hat es völlig zerrissen. Und sie ist dann ins Hotel gefahren, hat alle seine Sachen gepackt, die da auf dem Bett lagen und hat angefangen zu weinen und hatte das Gefühl, so das Leben ist jetzt vorbei, sie weiß gar nicht, wie sie jetzt weitermachen soll.
И моё сердце просто вот такой боли не сможет пережить. Просто у меня забирают самое драгоценное, что у меня было в моей жизни.
Und als Irina ihn zum ersten Mal besuchen darf, er sieht auch wahnsinnig schlecht aus und er sagt dann in dem Moment, Mama, 5 Jahre sind so lang, wie soll ich das überleben?
Он мне говорит на последнем свидании, мам, 5 лет, это же так много. Это же так много, я даже просто не представляю, как я их.
Ist das denn in Russland auch so, dass man dann in Berufung gehen kann?
Genau, das hat auch Arsenis Mutter versucht. Sie ist dann in Berufung gegangen, tatsächlich. Und das ist auch der Moment, wo auch Arseni so ein bisschen von der Bildfläche verschwindet, wo man kurz auch nicht weiß, wo er plötzlich ist. Verhandlungen werden verschoben, angeblich ist er krank. Dann stellt sich raus, er wurde von einem Haftmitinsassen geschlagen, verprügelt, ihm geht's nicht gut. Und genau, er hatte ihm einen Brief geschrieben.
Я получила письмо от Арсения, где
indem er ihm beschreibt, wie sein Zellennachbar ihn gestern verprügelt hat und dass die heutige Nacht sehr, sehr schwer sein wird, weil eben dieser Haftnachbar ihm gesagt hat, heute Nacht kommt sein Ende.
Азизбек меня бил и сказал, что ночью мне пипец. Ночь будет очень тяжелой, но я буду держаться. Я очень.
Das klingt ja erstmal total krass, was Arseni da beschreibt. Ist das glaubwürdig? Geht es in anderen russischen Gefängnissen genauso zu?
Also da gibt es unterschiedliche Quellen. Also einerseits berichten natürlich Häftlinge selbst auch nach ihrer Haft nochmal von den Bedingungen. Andererseits gibt es natürlich Gruppen, die versuchen darüber aufzuklären. Jetzt in unserem Film ist es so, dass wir auch mit Anna Karetnikova sprechen. Sie ist eine russische Menschenrechtsaktivistin, die früher Teil der, also ich zitiere es jetzt, Teil einer Kommission zur öffentlichen Bewachung von Haftanstalten war. Mhm. Und wirklich schon seit über 10 Jahren in diesem System gearbeitet hat. Sie beschreibt auch, dass es teilweise Zustände sind, die sich seit dem Gulag, also quasi diese schlimmen Lager, wo wahnsinnig viele Menschen im stalinistischen Russland gestorben sind, dass seitdem sich eigentlich kaum etwas an dem System verändert hat und auch sehr, sehr viel Korruption in diesen Gefängnissen stattfindet, was dazu führt, dass es eigentlich zum Beispiel keine Medikamente gibt und auch keine, also du musst alles besorgen. Also wenn du Angst hast, dass dein Verwandter in Haft ist und ihm kalt sein könnte und wenn die Haftanstalt irgendwo in Sibirien zum Beispiel ist, ist das sehr wahrscheinlich, weil da wird jetzt auch nicht gut geheizt oder so, dann musst du ihm Klamotten kaufen. Wenn du willst, dass er sich gut ernährt, dann musst du Essen kaufen und vielleicht musst du auch für die ganze Haftzelle Essen kaufen, damit es deinem Verwandten gut geht. So, das heißt, die Gefängnisse sind überfüllt. Das hat sie auch sehr gut auf Kamera festgehalten. Da sind teilweise 16, 17, 18 Leute in den Zellen. Bei Frauen, meine ich, sagt sie bis zu 30 €. Teilweise müssen Leute auf dem Boden schlafen. Es gibt keine medizinische Versorgung, obwohl es offiziell welche geben sollte. Meistens wird aber das Geld überhaupt dafür nicht ausgegeben, sondern verschwindet irgendwo im System. Mhm. Das heißt, auch da, wenn du herzkrank bist, Diabetes hast oder Krebs, dann hast du ein riesiges Problem.
Was sagt denn die russische Regierung zu den Vorwürfen über diese schlechten Haftbedingungen?
Viele Medien haben nachgefragt und die Antwort ist eigentlich immer die gleiche. Da kam so eine Antwort, das habe ich tatsächlich nochmal nachgelesen, so, das konnte weder widerlegt noch bestätigt werden.
Kommen wir nochmal zurück zu Arseni. Du hast erzählt, dass seine Mutter Irina Berufung eingelegt hat. Darüber haben wir vorhin gar nicht mehr zu Ende gesprochen, weil Arseni am Verhandlungstag plötzlich im Krankenhaus war. Was kam da raus?
Naja, dann findet tatsächlich doch irgendwann dieses Berufungsgericht statt und die verkürzen das Urteil um ganze 24 Tage.
Also Arseni ist weiterhin im Gefängnis. Wie geht's ihm aktuell?
Er hat sehr viel Gewicht abgenommen. Er fühlt sich nicht wahnsinnig wohl, leider in Haft. Er ist mittlerweile in der Stadt Perm, die ist auch relativ weit weg von Narol. Das heißt, die Mutter versucht jetzt einen Anwalt zu finden, der wirklich vor Ort ist, um dort irgendwie immer wieder zu erscheinen, weil das sehr wichtig ist, dass man das Gefühl hat, er wurde nicht vergessen. Und es wird immer wieder schwer gemacht, Kontakt zu seiner Familie zu halten. Also angeblich funktioniert mal das Telefon nicht, mal ist er nicht da. Anfänglich war es auch schwer für den Anwalt, überhaupt einen Termin mit ihm zu bekommen. Auch gab es da immer wieder vorgehaltene Gründe, warum es eben nicht ging. Genau, und die Mutter, also Irina, kämpft weiterhin. Aber da gibt es im Moment leider keine konkreten Neuigkeiten.
Olga, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Und ja, schön, dass du bei FKM warst.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Olga Galica ist Redakteurin beim SWR. Den Film Staatsfeinde, Russlands politische Gefangene, könnt ihr euch in der ARD-Mediathek anschauen. Die Doku erzählt nicht nur von Arsenis Schicksal, sondern zum Beispiel auch, dass einer Regisseurin, die wegen eines Theaterstücks ins Straflager soll. Außerdem seht ihr die angesprochenen Aufnahmen aus russischen Gefängnissen. Den Link zum Film, ihr kennt es schon, den gibt's bei uns in den Shownotes. morgen. Schauen wir bei 11KM zurück auf dieses politisch wilde Jahr mit der kleinen, großen Koalition unter Kanzler Friedrich Merz. Was läuft da eigentlich schief? Warum gibt's da immer Streit? Wir sprechen über enttäuschte Erwartungen, politisches Handwerk und Kultur. Autorin dieser Folge ist Axinia Weihrauch. Mitgearbeitet hat Kaspar von Au. Produktion Jan Stahlmann, Timo Lindemann, Jonas Teichmann und Lisa Krumme. Die Redaktionsleitung hatten Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und ich verabschiede mich, freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut! Noch ein kleiner Podcast-Tipp für euch zum Ende. Fragt ihr euch manchmal auch, wenn ihr die Nachrichten verfolgt, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun? Dann haben wir einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen stellt sich genau diese Frage. Jeden Morgen sprechen zwei Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands miteinander über die Nachrichtenthemen, die bei ihnen gerade eine Rolle spielen. Was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizisten oder Rettungsdienste? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu schauen, ob sie wirklich krank sind? Und warum sind zum Beispiel Skipässe an manchen Tagen teurer als an anderen? Zu allen Themen hört ihr immer wieder Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. Das ist spannend und bietet neue Einblicke. Hört doch gerne mal rein. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes.